Ihr Lieben, wir haben vor einiger Zeit schon einmal im 14. Kapitel des Johannesevangeliums einige Aussprüche unseres Herrn Jesus Christus miteinander betrachtet. Und ich möchte heute gern mit uns von Johannes 14 den Rest dieses Kapitels lesen. Vielleicht erinnern wir uns, der Herr Jesus, bevor er ans Kreuz ging, seine Jünger in großer Liebe noch einmal ermahnt und ermuntert hat. Er hat ihnen manches zu sagen gehabt über Nachfolge, über das Leben im Glauben, über das, was kommen würde, wenn er selbst hinweggenommen sein würde von der Erde. Er hat ihnen noch einmal deutlich gemacht, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, dass niemand zum Vater kommt, als nur durch ihn. Das haben wir in dieser Stunde damals miteinander betrachtet, dieses Bekenntnis des Herrn Jesus und dieses wunderbare Bekenntnis, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Dass der Herr Jesus Christus die vollkommene Offenbarung des unsichtbaren ewigen Gottes ist, dass seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Gnade sichtbar wird in seinem Sohn und dass wir in den Evangelien durch das, was wir von dem Herrn Jesus lesen, auch eben über die Wesenseigenschaften Gottes des Vaters Aufschluss bekommen können. Und dieser erste Abschnitt endete in dieser wunderbaren Ermutigung des Herrn Jesus: Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Auch das wieder die Fürsorge des Herrn. Diese ganzen Jahre hatten sie den Herrn ständig bei sich. Sie konnten mit ihm reden, sie konnten ihn bitten und er hat geantwortet. Und nun würden sie in eine Phase, einen Abschnitt ihres Lebens, ihrer Nachfolge kommen, wo der Herr unsichtbar in den Himmeln sein würde und sie auf der Erde, vordergründig allein. Er sagt uns dann in dem kommenden Abschnitt, dass es nicht so ist, dass er sie nicht allein lässt, aber wie wichtig ist da das Gebet? Die Verbindung, die jeder Jünger, jeder Gläubige ständig haben darf zu dem Herrn Jesus, seinem Herrn und Retter und zu dem Vater durch den Sohn. Und deswegen diese Verheißungen über das Gebet sind etwas ganz Kostbares und ein Teil der Fürsorge des Herrn Jesus für seine Jünger, für die Zeit, wo er im Himmel sein würde und sie auf der Erde. Und so schließt jetzt das an, was wir heute betrachten wollen, vom Vers 15 von Johannes 14 ab. Ich lese einfach mal Schritt für Schritt diese Aussprüche unseres Herrn. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, wie gesagt, der Herr Jesus will die Jünger in eine Zeit hineinführen, wo sie ihn nicht mehr bei sich haben werden. Sie waren gewohnt, dem Herrn nachzufolgen. Das gehört ja zur Jüngerschaft dazu. Sie haben alles verlassen. Sie haben dem Herrn gedient. Sie haben seine Weisung, seine Befehle befolgt. Das war für sie klar. Aber der Herr war bei ihnen, in ihrer Mitte. Er war ihnen sichtbar. Und nun bereitet der Herr in seiner Liebe sie vor, ich werde zum Vater gehen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und für das menschliche Herz der Jünger war das etwas Schreckliches. Ja? Wir sehen immer wieder, wenn der Herr diese Dinge angesprochen hat, dann waren sie beunruhigt und verwirrt und sie wussten nicht mehr weiter. Und der Herr Jesus wusste, das konnte auch erst anders werden, wenn der Heilige Geist in ihr Herz kommen würde, der sie mit dem verherrlichten Herrn, mit dem unsichtbaren Herrn im Himmel verbinden würde und ihnen einfach zeigen würde, dass der Herr trotzdem ständig gegenwärtig ist. Für das natürliche Auge unsichtbar, aber für das geistliche Auge sehr wohl ganz real und sichtbar. Und das ist ja auch unsere Situation, die wir als gläubige Jünger sein dürfen, sein wollen, dem Herrn Jesus nachfolgen und dienen wollen. Und diese Gebote, sie kamen damals direkt von den Lippen des Herrn. Heute finden wir sie in seinem heiligen Wort. Es ist im Grunde kein Unterschied. Ja? Nur das Fleisch, nur der natürliche Mensch denkt, oh, in der Zeit, wo der Herr Jesus auf der Erde war, da hätte ich auch gerne gelebt. Da wäre es mir leichter gefallen, seine Gebote zu halten. Ja? Das stimmt gar nicht. Ja? Das stimmt gar nicht, sondern das Problem beim Halten unserer Gebote ist immer das Gleiche geblieben, unser eigenes Herz. Und der verherrlichte Herr redet durch sein Wort genauso klar, genauso deutlich, wie er damals als Mensch auf der Erde geredet hat. Wir haben keinen Verlust, im Gegenteil, wir haben gegenüber den Jüngern einen Gewinn. Und von dem spricht der Herr Jesus auch in diesem Abschnitt, nämlich, dass der Geist der Wahrheit zu ihnen kommen würde. In einer ganz neuen Weise, wie es die Jünger, wie es die Israeliten nie gekannt haben. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Wer war ihr Beistand oder ihr Tröster, ihr Fürsprecher, als sie auf der Erde war? Das war ihr Herr. Es war ganz klar, wenn sie irgendwas beunruhigt hat, wenn sie Sorgen hatten, sie sind zu ihrem Herrn gegangen. Und dort haben sie Trost empfangen und Hilfe. Der Herr hat ihnen die Dinge erklärt, die sie nicht verstanden haben. Er war ja ständig um sie und sie waren ständig um ihn. Ja, und jetzt? Jetzt würde der Vater für einen anderen Beistand sorgen. Die Jünger sollten nicht alleine bleiben. Es wäre auch sehr schwer gewesen. Wenn wir ohne den Heiligen Geist, ohne die innere Verbindung mit unserem auferstandenen Herrn hier auf der Erde, dem Herrn dienen sollten, das wäre eine bitterschwere Sache. Ja. Aber Gott wollte seinen Namen verherrlichen, dadurch, dass er Kinder Gottes, Söhne Gottes in Christus hier auf der Erde hätte. Und dafür hat er den Geist der Wahrheit gesandt, damit Menschen wiedergeboren würden durch den Geist Gottes, damit er in ihnen wohnen könnte. Und dieses Neue kündigt der Herr Jesus hier seinen Jüngern an. Wir wollen noch einmal uns deutlich machen, was auch in Johannes 7 wir finden, dass es eine heilsgeschichtliche Ordnung gibt für das Kommen des Heiligen Geistes in dieser besonderen Weise, wie es zu Pfingsten geschehen ist. Das konnte nicht vorher geschehen. Lesen wir mal von Johannes 7, Vers 37 folgende. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, hier ist das Laubhüttenfest gemeint, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ja. Der Geist Gottes war selbstverständlich am Wirken, auch im Alten Bund, auch unter den Israeliten. Aber er war nicht in dem Sinn gegeben, wie er heute gegeben ist und wirksam ist in dieser Welt, als der Geist Gottes, der Menschen zur Umkehr und Wiedergeburt führt und der dann in den Menschen innewohnt. Das war etwas heilsgeschichtlich Neues. Und es konnte noch nicht sein, solange das vollkommene Sühnopfer des Herrn Jesus am Kreuz nicht vollbracht war. Der Geist Gottes kann nur in geheiligten Gefäßen wohnen. Und von Natur aus, das wissen wir, sind wir alle ungeheiligte Gefäße. Der Geist der Heiligkeit könnte bei uns keine Sekunde wohnen, so wie wir von Natur aus sind. Es geht nicht, es ist unmöglich. Deswegen musste zuerst das Blut des Lammes fließen. Deswegen musste zuerst das Sühnopfer des Herrn Jesus vollendet sein, bis hin zu dem, dass er das Blut, sein Blut, in das himmlische Heiligtum getragen hat, damit wirklich auch der Vater den Geist der Heiligkeit senden konnte, damit er wohnt in sündigen, verkehrten Menschen. Das ist etwas Neues gewesen. Das war nur erst durch dieses Sühnopfer des Herrn Jesus wirklich möglich. Und zu diesem Sühnopfer gehörte die Auferstehung und es gehörte auch die Himmelfahrt und die Tatsache dazu, dass der Herr Jesus im Himmel als der verherrlichte Herr, als der große hohe Priester sein Werk vollendet hat. Und das hat die Grundlage für Pfingsten gegeben. Die Grundlage dafür, dass der Geist Gottes herabgesandt wurde vom Himmel auf die Erde und dass er in Menschen Wohnung nehmen konnte. Und das zeigt einfach auch die Liebe und Fürsorge Gottes des Vaters für seine Kinder, des Herrn Jesus für seine Jünger. Er wollte nicht, dass wir ohne Beistand sind, dass wir hier auf der Erde ohne seine göttliche Gegenwart und Hilfe und Leitung sind, sondern er hat sie uns in einer ganz wunderbaren Weise gegeben, durch den Heiligen Geist. In Vers 17 wird der Geist Gottes der Geist der Wahrheit genannt. Und es wird auch ganz klar gesagt, die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ja, der Geist der Wahrheit ist der Geist, der Gottes Wahrheit verkündigt und den Menschen verklärt durch das Wort Gottes. Ist aber auch der Geist, der selber Wahrheit sucht und Wahrheit wirkt. Wenn der Geist Gottes wirkt, dann wirkt er immer auch Überführung von Sünden an den Menschen, die er anspricht. Er wird den Menschen ihre eigene Sündigkeit zeigen, ihre eigene Befleckung und Trennung von Gott. Und er wird ihnen auf der anderen Seite den Herrn Jesus zeigen, den Fleckenlosen, den Sohn Gottes. Und dieses alles sind Dinge, die die Welt nicht annehmen kann, nicht annehmen will. Sie will gar nicht überführt werden von ihren Sünden. Die Welt will gar nicht die Wahrheit Gottes wissen, sondern nur die, die wirklich Gottes Geist anrühren kann, die er zur Umkehr leiten kann, die wirklich durch Gottes Gnade diese Wahrheit erkennen, an denen kann der Geist Gottes dann auch tiefer wirken und sie zur Wiedergeburt führen. Ja? Also die Welt kann den Geist Gottes nicht empfangen. Ohne Anerkenntnis der Wahrheit Gottes, ohne eine Beugung, eine innere Beugung unter die Wahrheit Gottes, ohne Umkehr, Herzensumkehr, wird der Geist Gottes in kein Menschenherz hineinkommen und innewohnen. Ja? Es muss diese Buße, diese Vollerkenntnis der Wahrheit bewirkt sein. Der Geist Gottes bewirkt sie, aber die Wiedergeburt, die Innewohnung, das Empfangen des Geistes ist gebunden an biblische Buße und Herzensumkehr, an biblischen Glauben, an eine wirkliche tiefe Anerkennung der Wahrheit über den Herrn Jesus Christus und über uns selbst. Ja? Also letztlich, wenn jemand nicht bereit ist zu dieser Buße und Umkehr, den Herrn Jesus wirklich als Herrn und Retter anzunehmen, dann wird der Geist Gottes nicht in ihn hineinkommen können und er wird ihn nicht empfangen können. Ja, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ja, das ist das Wunderbare der Gabe des Heiligen Geistes in der Heilszeit der Gemeinde, dass diese Gabe beständig bleibt. David konnte bitten, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ja, von Saul war der Geist Gottes gewichen und ein böser Geist kam über ihn, der von Gott gesandt war. Ja? Also im Alten Testament war auch bei den Dienern Gottes der Geist Gottes nicht beständig und für immer, sondern er konnte auch wieder weggehen, ja? Konnte weichen von ihnen. Aber diejenigen, die durch die Wiedergeburt den Geist Gottes empfangen würden, die versiegelt würden mit dem Geist Gottes, die dürfen den Geist Gottes bleibend in sich haben. Bei sich und in sich. Das ist eine wunderbare Sache, dass wir wissen, wenn wir wiedergeboren sind, dann wohnt der Geist Gottes in uns. Und er ist ein beständiges Zeugnis der Wahrheit Gottes, eine beständige Quelle der Kraft. Es ist wichtig, dass wir das wissen und dafür dankbar sind. Aber auch, dass wir darauf achten, dass wir diesen Geist der Wahrheit nicht betrüben und dämpfen. Denn das können wir und das tun wir leider auch sehr oft in unserem Leben. Durch Ungehorsam, durch Unglauben, durch verschiedene Dinge können wir den Geist Gottes dämpfen, sodass er seinen Dienst, uns in alle Wahrheit zu leiten, uns den Herrn Jesus zu verherrlichen und zu verklären, nur unvollkommen tun kann, weil er gehindert wird durch unsere eigene verkehrte Herzenshaltung. Das ist eine gewisse Mahnung, das ist etwas, was wir bedenken wollen. Lasst uns doch den Geist Gottes nicht betrüben, sondern lasst uns ihm Raum geben, vollen Raum geben, damit er seinen wunderbaren Dienst tun kann. Durch den Geist Gottes haben wir beständig Verbindung zu dem auferstandenen Herrn Jesus Christus und zu dem heiligen Gott. Ja, das ist diese wunderbare Sache, dass wir innerlich geleitet werden durch den Geist Gottes, wenn unser geistlicher Zustand richtig ist. Ja? Dass der Geist Gottes uns ein inneres Gespür dafür gibt, was der Wille Gottes ist und was Sünde ist. Dass der Geist Gottes uns mahnt und warnt vor bestimmten Dingen. Dass der Geist Gottes uns treibt und leitet, die von Gott vorbereiteten Werke zu tun. Das ist ein wunderbares Vorrecht. Und zum anderen sehen wir nachher noch, der Geist Gottes ist auch ein Geist, der uns lehrt, der uns unterweist, der uns den Herrn Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit und Fülle immer wieder aufzeigt und uns auch tiefer in die Erkenntnis des Christus führt, der uns auch in die Erkenntnis des Willens Gottes, in das Wort Gottes tiefer hineinführt. All das ist uns gegeben in diesem wunderbaren Beistand. Und wir sollten diese Gabe wirklich manchmal auch tiefer bedenken und wirklich sehen, was hat Gott da getan, dass er seinen Geist in solchen Gefäßen, irdenen Gefäßen, wie wir es sind, hat wohnen lassen. Vers 18 sehen wir einfach noch einmal die Liebe und Fürsorge unseres Herrn für uns. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Ja. Der Herr redet da manchmal in Paradoxen, scheinbar widersprüchlichen Aussagen. Aber was er meint ist, durch den Geist Gottes wohnt auch Christus in uns. Ja? Er ist zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit und doch ist er ja allgegenwärtig, weil er ja Gott ist. Und er ist in ganz besonderer Weise durch den innewohnenden Heiligen Geist in jedem von uns. Das ist ja das, was wir im Kolosserbrief finden. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja? Christus wohnt in uns. Er ist es, der wirklich in Lebensgemeinschaft mit uns ist. Und das ist eine ganz wunderbare Wahrheit, die wir wirklich festhalten müssen, die uns immer wieder bewusst sein darf. Kolosser 1, Vers 27 steht es. Ja? Christus in uns die Hoffnung, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das dürfen wir wissen. Christus wohnt durch den Geist in uns. Und wir haben ständig Verbindung. Wir sind nicht wie Waisen, deren Vater weggegangen ist und Mutter und die keine Fürsorge, keine Leitung, keine Hoffnung mehr haben. Das ist ja eine bedrückende Situation, eine Not in der Welt. Und so haben sich die Jünger ganz gewiss gefühlt bei dem Gedanken, dass ihr Herr nun weggenommen würde von ihnen. Aber er zeigt ihnen, er kommt zu ihnen durch den Heiligen Geist. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Auch das wieder ein Paradox. Ja? Die Bibel zeigt uns an anderer Stelle, 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel, da heißt es, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Ja? Also unsere natürlichen Augen ist der Herr Jesus entschwunden. Ja? Wir sehen ihn mit den Augen des Glaubens. Wir sehen ihn mit geistlichen Augen. Wir sehen ihn, weil die Bibel, das Wort Gottes, in uns offenbart, als den verherrlichten, auferstandenen Herrn zur Rechten Gottes. Und so dürfen wir zu ihm aufblicken, Hebräer 12. Ja? Dieser Blick des Glaubens ist damit gemeint. Ihr seht mich, die Welt sieht mich nicht mehr, weil sie sieht nur das, was vor Augen ist. Sie sieht nur das Natürliche. Ja? Aber die Gläubigen dürfen den Herrn Jesus sehen, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Ja? Unser Leben ist der Herr Jesus selber. Wenn der Herr Jesus nicht auferstanden wäre aus den Toten und verherrlicht zur Rechten Gottes wäre, dann hätten wir keine Hoffnung, sagt uns 1. Korinther 15. Ja? Dann wäre auch für uns der Tod nicht überwunden, sondern hätte seine Macht behalten. Aber weil der Herr Jesus als der Auferstandene lebt im Himmel, deshalb haben auch wir ein unzerstörbares, ewiges Leben. Und nun richtet der Herr Jesus seinen Blick vorwärts auf den Tag der Pfingsten, auf den Tag, wo sie den Heiligen Geist persönlich empfangen würden. Und das war ja der Tag, der wirklich ihr Leben verändert hat, in dem Sinn, dass sie durch die Wiedergeburt, durch die Innewohnung des Heiligen Geistes, dass sie eine ganz neue Sicht von dem Herrn Jesus Christus und seinem Werk und seiner Stellung zur Rechten Gottes bekommen haben. Ja? Wenn wir das vielleicht einmal genauer nachschauen, wie die Jünger gebetet haben vor Pfingsten, und nach Pfingsten, wie sie auch in Kühnheit und Mut den Herrn Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen und verherrlichten Herrn verkündigt haben, dann sehen wir, was der Geist Gottes bei ihnen bewirkt hat. Ja? Und es war genau die Stunde der Wiedergeburt, die Stunde, da sie den Geist Gottes empfingen. Da haben sie den Herrn Jesus erkannt und gesehen, ja, dass der Herr Jesus Christus in seinem Vater ist. Und ihr in mir und ich in euch. Das sind Geheimnisse. Ja, das lässt sich nicht so einfach ergründen. Aber im Grund bedeutet es, dass der Sohn in vollkommener Einheit und Verbindung mit dem Vater ist. Das war er die ganze Zeit. Aber sie haben es nicht so recht sehen können, weil ihr Herzensauge getrübt war und noch nicht durch den Heiligen Geist wirklich erleuchtet war. Aber dann würden sie das vollkommen erkennen. Und dann könnten sie das auch mutig bezeugen an jenem Tag, dass ich in meinem Vater bin. Also der Herr Jesus ist in vollkommener Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Er ist in ihm und der Vater ist auch in dem Sohn. Das wird an anderer Stelle uns auch gezeigt. Geheimnis dieser vollkommenen Einheit und Verbindung zwischen Vater und Sohn. Und so wird auch in Johannes 17 und auch hier gesagt, so wie Christus in dem Vater ist, so seid ihr in mir. Ja, das heißt, wir dürfen vollkommene Gemeinschaft haben mit unserem Herrn und wir haben eine Stellung, wir sind hineinversetzt in Christus. Und er, der Herr Jesus, er ist in uns. Ja, vollkommene Gemeinschaft, vollkommene Einheit. Wer dem Herrn anhängt, angehört, ist ein Geist mit ihm. Ja. Ihr Lieben, das ist uns in vollkommener Weise gegeben. Das ist unsere Stellung. Ja? Der Punkt, an dem wir oft hängen, ist, dass wir das so wenig erleben. Ja? Da gab es dann auch Mystiker, die haben versucht, sich durch Meditation, durch irgendwelche Vorstellungen, menschliche Übungen, dieses völlige Einssein ständig zu vergegenwärtigen und irgendwie so zu leben, dass sie das ständig vor Augen haben. Und das ist sicher ein ganz falscher und verkehrter Weg. Ja? Wir spüren das nicht, wir fühlen das nicht, aber wir dürfen es wissen, das ist unsere Stellung vor Gott. Noch ist diese Gemeinschaft keine vollkommene in unserem Erleben. Ja? Noch ist es so, dass wir durch viel Fleischliches und Eigenleben diese vollkommene Gemeinschaft nicht so erfahren, wie sie dem Wesen nach ist, dass wir sozusagen diese Erfahrung nur abgeschwächt und getrübt haben. Wenn wir verherrlicht sind, wenn wir ihm gleichgestaltet sind, dann werden wir diese Erfahrung vollkommen haben. Ja, dann wird also diese Einheit für uns auch eine erfahrbare Realität sein, in einer Weise, wie wir es hier auf der Erde ganz sicher nicht haben können. Aber der Herr Jesus sagt es uns. Ihr seid in mir und ich in euch. Nun spricht der Herr noch einmal von der Glaubensbeziehung, die die Jünger haben sollten zu ihm, als dem Auferstandenen und Verherrlichten. Und hier betont er nochmal, was er auch schon in Vers 15 gesagt hat. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ja, ich denke, das zeigt uns eines, was wir immer wieder auch vergessen, dass nämlich Gehorsam zu dem biblischen Glauben dazugehört. Wir werden nicht gerettet durch Gehorsam, dadurch, dass wir die Gebote des Herrn Jesus halten. Das ist klar. Wir werden gerettet allein durch die Gnade und allein durch den Glauben an den Herrn Jesus und sein vollkommenes Werk. Aber der Herr zeigt hier, diejenigen, deren Beziehung zu ihm echt ist, die werden auch gehorsam sein. Gehorsam ist das Wesensmerkmal eines echten Glaubens. Ja, so ähnlich sagt es auch Jakobus, wenn er sagt, Werke gehören zum echten Glauben dazu. Ja, Werke retten uns nicht, aber der echte Glaube wird an Taten, an einem veränderten Leben sichtbar. Wenn jemand sagt, ich glaube an den Herrn Jesus Christus und er lebt weiter in der Welt und in der Sünde wie vorher, dann zeigt es einfach, dass der Glaube nicht echt ist. Da ist keine Frucht da. Ich möchte daran erinnern, dass wir im Römerbrief, wo ja das Evangelium Gottes uns auf besondere Weise erklärt und ausgelegt wird, dass wir da gleich zweimal einen Schlüsselbegriff finden, nämlich den Begriff Glaubensgehorsam. Gehorsam des Glaubens. Das bedeutet, wahrer Glaube ist zugleich die grundsätzliche Bereitschaft, dem Herrn Jesus zu gehorchen und den Willen Gottes zu tun. Nicht, dass unser Gehorsam vollkommen wäre, das ist er leider nicht. Aber wenn dieser Gehorsam grundsätzlich fehlt, dann ist der Glaube an den Herrn Jesus auch nicht echt. Die Botschaft des Evangeliums sagt uns nicht nur, dass Jesus Christus als Sühnopfer für unsere Sünden gestorben ist. Er sagt uns auch, dass Jesus Christus der Herr über alles ist, dass er der Richter über alle ist, dass er derjenige ist, durch den alles geschaffen wurde. Und deshalb gehört wahrer Glaube beinhaltet Unterwerfung unter den Herrn Jesus Christus. Ja? Wahrer Glaube beinhaltet die grundsätzliche Bereitschaft, diesem Herrn auch zu gehorchen und zu folgen. Ja, sonst ist der Glaube nicht echt. Und hier sagt er das auch. Es geht nicht um irgendeine mystische Liebe. Es geht nicht um irgendwelche überfließenden Gefühle zu dem Herrn Jesus hin. Und wir müssen auch manchmal aufpassen, dass wir nicht auch vielleicht in manchen Liedern irgendeine überschwängliche Hingabe und Liebe bezeugen und bekennen, die in unserem Herzen, unserem Leben so gar nicht existiert, sondern ganz nüchtern, wahre Liebe wird am Gehorsam erkannt. Dass wir dem, der uns erkauft hat, durch sein Blut, dass wir ihm gehorchen. Ein Jünger ist ja zugleich auch ein Knecht. Und diese Stelle hat mich erinnert an diese Aussage im 2. Mose über den Sklaven, den leibeigenen Sklaven, der nicht freigelassen werden will. Das ist ja ganz interessant. Es kommt ganz früh nach den Geboten, den 10 Geboten, dem Bundesschluss am Sinai, 2. Mose 21. Da geht es um einen hebräischen Sklaven. Wenn jemand einen solchen Sklaven hat, dann soll er ihn im 7. Jahr freilassen. Und dann lesen wir in Vers 5. Wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder den Pfosten stellen und er soll ihm seine Ohren mit einem Pfriem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten. Ja. Also die Errettung ist aus Gnade und wer wirklich errettet ist und den Herrn erkannt hat, der wird aus Liebe zu ihm, ihm dienen wollen, ihm gehorsam sein wollen, seine Gebote halten. Denn das heißt ja Dienst. Ja, Dienst hieß, dass der Herr dem Sklaven sagen konnte, wenn er von der Arbeit kam, bereit mir jetzt noch das Essen. Ja, nach 10 Stunden Arbeit auf dem Feld. Und dass der Sklave gesagt hat, ja Herr. Ja, das ist ein Beispiel, das der Herr Jesus uns selber gibt. Von Dienst. Ja, das bedeutet Hingabe und Treue und Gehorsam dem Herrn Jesus gegenüber. Gehört zu dieser Beziehung dazu, in die wir durch die Gnade Gottes gebracht worden sind. Und in dem Maß, wie wir wirklich auch dem Herrn gehorchen und ihm in dieser Weise lieben, werden wir auch tiefer in die Gemeinschaft mit dem Sohn, praktischer Gemeinschaft auch leben. Ja, das ist eigentlich unser Vorrecht allen gleichermaßen. Aber nicht jeder schätzt dieses Vorrecht gleich und nicht jeder erfährt die Segnungen dieses Vorrechtes im selben Maß. Ja, das ist eine Frage unserer Nachfolge, unseres Glaubenslebens, wie weit wir hier auf der Erde diese Verheißung schon erfahren. Und ich denke, wenn wir gesund stehen zu unserem Herrn, dann haben wir die Sehnsucht und werden immer wieder auch beten, Herr, führ mich doch tiefer da hinein. Führ mich an den Punkt, dass du wirklich mehr und mehr dir mich offenbaren kannst, dass du mich mehr und mehr in diese Herzensgemeinschaft, in diese Liebesgemeinschaft hineinführen kannst, dass die innere Gemeinschaft mit Christus uns immer wichtiger und kostbarer wird und unser Leben mehr prägt. Das sollte eigentlich ein Verlangen von jedem von uns sein. Wir werden so viel von äußerlichen Dingen abgezogen und in Beschlag genommen, Beruf, Familie, Arbeit, alles Mögliche. Aber letztlich sollte uns die Beziehung der Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft mit ihm das Wichtigste und Kostbarste in unserem ganzen Leben sein. Ich denke, dazu ermuntert der Herr auch durch diese Verheißung, dadurch, dass er das uns so zeigt. Es ist eigentlich das Verlangen Gottes, Wohnung zu nehmen bei den Gläubigen, beständig mit ihnen Gemeinschaft zu haben und sich immer tiefer ihnen zu offenbaren. Ja? Das geschieht nicht durch Mystik, das geschieht durch sein Wort. Aber wir haben das vielleicht auch schon gemerkt, dass uns das Wort Gottes manchmal kostbare Wahrheiten mitteilt und unser Herz ist stumpf und kann sie gar nicht tiefer ergreifen. Ja? Die Offenbarung kommt durch das Wort, aber auch durch den Geist Gottes. Und ist sie ein Herz, das wirklich in Hingabe und Gehorsam und der rechten Glaubensstellung zum Herrn lebt, ja, ist ein Herz, dem er sich tiefer offenbaren kann, das aufnahmebereiter ist für die Wahrheit Gottes und für das Wirken des Geistes der Wahrheit. Ja, wir finden dann in Vers 22 diese Frage des Judas. Er hat nicht verstanden, warum nicht der Messias sich der ganzen Welt offenbaren will. Ich denke, das hat wirklich damit zu tun, dass der Herr Jesus Christus in der heutigen Zeit der Verworfene und Verachtete ist. Immer noch. Wir sehen das, wenn wir Zeugnis geben, als Christen uns zu erkennen geben und von dem Herrn Jesus reden, wie die Menschen da reagieren. Ja, sie wollen ihn nicht, sie verachten ihn, sie haben ihn verworfen und er kann sich der Welt nicht in der Weise offenbaren wie den Gläubigen. Der Welt wird er sich offenbaren als der Richter. Und dann wird es ein Erschrecken geben. Ja? Dann werden die Völker der Erde sich an die Brust schlagen. Und dann wird die Herrlichkeit des Herrn vor der Welt offenbar werden. Aber jetzt ist sie vor der kleinen Herde offenbar. Vor denen, die geglaubt haben. Vor denen, die wirklich ihn als den Gekreuzigten und Verworfenen persönlich angenommen haben und bereit sind, ihr Leben ganz ihm zu übergeben. Das dritte Zeugnis, ja, ich denke, wir sollten auch darauf achten, wie wichtig der Gehorsam für das gesunde Glaubensleben ist. Ja, wir fassen das manchmal leichthin auf, ja, wir leben eh in einer rebellischen Zeit, wo Ungehorsam das Normale ist und Gehorsam etwas sehr Seltsames, ein Fremdwort geworden ist. Ja. Aber der Herr erwähnt es nicht weniger als 4-mal in diesem Abschnitt. Liebe und Gehorsam gehören zusammen. Ja, Gehorsam ist der Schlüssel zu einem gesunden Glaubensleben. Ja, wenn der Glaube keinen Gehorsam hervorbringt, dann ist es irgendwo ein kranker und fauler Glaube. Ja. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Das ist die Frage, wenn wir wissen wollen, ob die Bekehrung eines Menschen echt ist, ob er wirklich zum Glauben durchgedrungen ist, dann muss ich nur prüfen, gibt es da eine Lebenswende? Fängt derjenige an, dem Wort Gottes, dem Wort des Herrn Jesus Christus wirklich zu folgen, sein Leben danach auszurichten, nicht nur mit Lippen sich zu bekennen, sondern wirklich, dass man merkt, hier werden plötzlich Dinge geordnet, hier werden Sünden bekannt, hier wird Buße getan über Dinge, die nicht in Ordnung waren. Und der Mensch, es wird einfach klar, die Welt ist ihm nicht mehr das, was sie vorher war. Er hat mit der Welt innerlich ein Stück gebrochen, im Wesentlichen gebrochen und er fängt an, das Wort seines Herrn zu befolgen. Daran sehen wir, ob der Glaube echt ist. Ja, das ist die Frucht des echten Glaubens. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist noch einmal dieses wunderbare Segensangebot der persönlichen Gemeinschaft im Geist Gottes mit dem Vater und dem Sohn. Ja. Die Gemeinschaft, die wir erfahren dürfen, wenn wir in ungetrübter Glaubensgehorsamsbeziehung zu dem Herrn Jesus stehen. Und wenn wir das nicht tun, dann dürfen wir beten, Herr, reinige mein Herz, tu doch alles aus meinem Leben heraus und mach mir die Dinge bewusst, dass ich sie raustue, die diese Gemeinschaft trüben. Ja? Dass uns das doch ein Verlangen wird. Ich denke, das möchte der Herr auch durch sein Wort erreichen, das er hier gesagt hat. Und dann sagt er ganz klar, vom Negativen her, wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Der Herr Jesus war ja von vollkommener Demut. Er war der Bote Gottes des Vaters, der Bote des Herrn. Und er hat immer wieder gesagt, meine Worte sind nicht meine Worte, ja? Sondern sie sind die Worte, die mir der Vater gegeben hat. Ja? Und so sollten auch wir, wenn wir Zeugen sind, wenn wir das Wort verkündigen, nicht unsere Worte verkündigen, sondern die Worte, die uns Gott gegeben hat. Das Wort Gottes ist es, was wir bezeugen und verkündigen sollen. Und er weist noch einmal darauf hin, dass Gott der Vater durch ihn redet. Dies habe ich zu euch gesprochen, Vers 25, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Eine Verheißung zunächst einmal für die Jünger, eine Verheißung, die uns einfach auch zeigt, dass wir die Evangelien als ein vollgültiges, von Gott inspiriertes Zeugnis der wahren Worte und Taten des Herrn Jesus nehmen dürfen. Denn die Jünger wurden durch den Heiligen Geist gelehrt und auch an das erinnert, was der Herr gesagt hat und haben es aufgeschrieben für uns. Aber es gilt auch im übertragenen Sinn für uns Gläubige, dass der Geist Gottes es ist, der uns die Wahrheiten Gottes lehrt. Er tut es manchmal auch durch begabte Brüder, aber das Entscheidende ist, dass wir selber den Geist Gottes in uns haben und dass wir wirklich durch den Geist Gottes Gottes Wahrheit verstehen dürfen. Auch das geschieht nicht mystisch. Ja? Auch das ist gebunden an Gehorsam und auch an fleißiges Erforschen der Schrift, ja? Dass wir da nicht einseitig werden. Aber es ist letztlich der Geist Gottes und nicht der natürliche Verstand. Ja? Auch nicht das Lesen von irgendwelchen Lehrbüchern, was uns in die Lehre des Christus hineinführt und uns das Verständnis für die Zusammenhänge von Gottes Wort öffnet. Der Geist Gottes muss uns lehren. Und der Geist Gottes wird uns immer wieder auch erinnern an das Wort unseres Herrn. In Situationen, wo wir vielleicht geneigt sind, von diesem Wort abzuweichen. Ja, wenn wir in einer gesunden Beziehung zum Herrn leben, dann erinnert er uns und mahnt uns auf der Grundlage seines Wortes. Ich möchte noch den letzten Abschnitt mit uns lesen, der jetzt sich daran anschließt, den Schluss von Kapitel 14. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater. Denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Ja, der Herr zeigt ihnen, im Grund ist es gut, wenn er zur Rechten Gottes ist. Welch eine wunderbare Wahrheit, wenn wir wissen, dass der Herr Jesus beständig für uns sich verwendet als der himmlische Hohepriester. Beständig für all die Millionen von Seinen auf der ganzen Welt. In jeder Situation hat er einen vollkommenen Einblick. In jeder Situation verwendet er sich für uns und betet für uns. Er ist unser Fürsprecher, er ist unser guter Hirte. Und er kann dies für alle gleichzeitig sein. Für alle, die seinen, ob sie nun in China oder in Afrika oder hier in Europa sind. Er ist ständig gegenwärtig und ständig für alle bereit, ansprechbar. Und das ist eine Segnung, die konnten sie in dieser Weise nicht haben, als er noch auf der Erde war. Und genauso die Segnung der Wiedergeburt des innewohnenden Heiligen Geistes. Der Herr hat gesehen, wie gut es für sie ist. Sie haben nur gesehen, oh, unser Herr wird unseren Blicken, unserem Zugriff, unserem Halt genommen und wir wissen gar nicht, woran sollen wir uns eigentlich dann noch halten. Ja? Es war diese Verzagtheit, diese Not der Jünger, wo der Herr Jesus sie tröstet. Und dieses Wort des Trostes finde ich sehr kostbar. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Was ist denn der Frieden, den die Welt gibt? Die Welt gibt durchaus auch einen Frieden und bietet einen an. Ja? Aber es ist ein fauler Friede. Es ist der Friede der Sorglosen. Der Friede derer, die sagen, ach, es wird schon alles gut sein. Ja, die entweder sagen, es gibt gar keinen Gott, ich genieße hier mein Leben in aller Ruhe, solange ich es kann. Oder der Friede derer, die sagen, ja, Gott wird mein Tun schon segnen. Ich habe mich ja bemüht. Ich war ja in allem eigentlich aufrichtig und habe eigentlich nicht viel gesündigt. Ja, Gott wird es ja schon anerkennen, was ich getan habe. Es gibt einen faulen Frieden, einen falschen Frieden. Es gibt auch heute Propheten, wie damals in Israel, die sagen, Friede, Friede. Und in Wirklichkeit ist da kein Friede. Aber der Herr Jesus, er gibt echten Frieden. Er gibt einen Frieden mit einem Fundament. Ein Frieden, der auf der Wahrheit beruht. Denn die Wahrheit ist, dass wir als sündige, von Gott getrennte Menschen, dass wir als Menschen, die noch nicht in Ordnung gekommen sind mit Gott, dass wir nie Frieden haben können. Kein Friede den Gottlosen. Die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Kein Friede für sie. Das ist der Richterspruch Gottes. Und deswegen kann der wahre Friede erst kommen, wenn wir zu dem gekommen sind, der für uns Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, der bereit war, den Zorn Gottes zu tragen und wirklich die Sünde wegzunehmen. Das ist wahrer Friede. Das ist ein Friede, der wirklich trägt, der in die Ewigkeit reicht, der uns vollkommen mit Gott versöhnt. Und auf der Grundlage dieses von Christus gewirkten Friedens können wir auch, und ich denke, das ist in erster Linie gemeint mit diesem Wort, können wir auch Frieden im Herzen haben. Können wir auch getrost und zuversichtlich unseren Weg gehen, auch wenn der Herr Jesus nicht körperlich bei uns ist. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und das ist der Herr, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Ja? Wir können diese Gemeinschaft, diesen Trost, dieses ständiges Bewusstsein auch von der Gegenwart und dem Schutz unseres Herrn Jesus Christus haben. Und das ist der Friede, den der Herr uns gibt. Es ist ein Friede, der nicht so ist wie der, den die Welt gibt. Denn wenn ein sündiger Mensch aus seinem faulen Frieden aufwacht, wenn er in wirkliche Not kommt, in wirkliche Krankheitsnot, in wirkliche Bedrängnis, dann ist es aus mit diesem faulen Frieden. Ja? Dann fängt er an, voller Angst oder voller Verbitterung zu sein und dann ist sein Leben völlig aus dem Gleichgewicht. Aber wenn wir dem Herrn Jesus gehören und ihm nachfolgen, dann gibt er uns Frieden mitten in der Not und Bedrängnis. Frieden mitten in der Krankheit, mitten in den Krisen und Schwierigkeiten, mitten in Situationen, wo andere sagen, ja, wie kannst du da noch ruhig sein? Wie kannst du da so einen Frieden und so eine Zuversicht haben? Ja? Das merken die Menschen der Welt auch. Der Friede, den wir haben, es ist ein anderer Friede als der, den die Welt geben kann. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ach ihr Lieben, das ist doch schön, dass der Herr Jesus unser Herz so gut kennt. Ja? Er weiß, dass wir, obwohl wir die Dinge wissen, obwohl uns diese Zusagen gegeben sind, trotzdem immer wieder geneigt sind zu erschrecken und zu verzagen. Dass wir immer wieder denken, wie wird es werden jetzt? Was kommt auf mich zu? Und dann dürfen wir wissen, der Herr Jesus hat alles in seiner Hand. Auch die Schwierigkeiten und Nöte müssen uns zum Besten dienen. Auch das wird er zum Guten hinausführen, weil er solch ein wunderbarer und allmächtiger Herr ist. Und dieser Friede, den möchte der Herr uns auch immer wieder neu schenken und uns da stärken, dass wir in Zuversicht unseren Weg gehen in seiner Nachfolge. Möge der Herr uns allen dazu auch Gnade geben und uns ermutigen auf diesem Weg. Amen.